Ist das nicht rein äußerlich ein wunderschöner Tag? Ja, wie man es meint und sieht, aber ich bin noch im Schneegestöber gestartet. Auf der Autobahn mit mittlerer Geschwindigkeit 50, 55, vor mir noch ein LKW. Und dann bricht das jetzt so durch, die Sonne. Der erste Sonntag im neuen Jahr. Könnt ihr euch noch erinnern? Vor ein paar Tagen, wir standen am Portal dieses Jahres. Haben schon mal die ersten Schritte gemacht, bist geschnuppert. Manche eher zögerlich, manche aber auch schon ein paar mutige Schritte. Und was ich dann ist heute eigentlich nur zu tun habe, dieses Lied hier, das gefiel mir so gut vom Inhalt her. Natürlich, danke, du hast ja wirklich eine gute Taste drauf. Mächtig, gut. Und du hast das Fenster aufgemacht, klasse, super. Das, also, wer hier vorbeiging, hat gehört, das ist jetzt kein Song von der Hitparade, wie sonst. Ein Zeugnis. Dem Allmächtigen. Ja, es geht heute, wie schon Eingangsgebet auch schon betont, um Mut machen. Ich möchte euch ein paar Starthilfen geben. Und dieser Text, den da Jan vorgelesen hat, es waren ja zwei sogar, die über Josua, das soll dann auch unser Predigttext sein. Und ich möchte, dass ihr satt werdet. Das ist unsere Speise. Nicht nur bis zum nächsten Sonntag, sondern es ist ja vielfach so, am ersten Sonntag in einem Jahr wird oft auch vorgegeben, was man sich wünscht als Verkündiger für den Rest des Jahres. Insofern ist das jetzt ein Inhalt, der sollte ziemlich lange anhalten in unserem Herzen. Also, es ist diese uralte Geschichte. Wir müssen uns zurückversetzen in das Jahr 1300 ungefähr, ante Christum. Also lange Zeit ist er her, über 3000 Jahre. Und die Geschichte, die alte Geschichte von Mose und Josua. Und daher schenke mir, Herr, das ärmliches, fehlerhaftes Menschenwort zu deinem realen, lebendig machenden Wort werde. Du wirst es tun, nicht nur heute, sondern das ganze Jahr über. Da sind wir uns sicher. Amen. Also wir haben den Bibeltext gehört, den ersten, in dem berichtet wird von der Wolkensäule und von der Feuersäule, die das Volk Israel während seiner Wüstenwanderung begleitet haben. Niemals, niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. So lesen wir. Wie viele Jahre lang? 40 Jahre. Wann hört er das auf? Wann fiel das Manna nicht mehr vom Himmel? Ich habe dich nicht verstanden. Als sie noch östlich, am östlichen Ufer des Jordans stand. War schon jemand mal am Jordan? Also was da in der Bibel steht, reißende Fluten und sowas, ja. Das ist heute ein Bächlein, ein Rinnsal. Der Jordan hat drei Nebenflüsse, die ihn quasi begründen im Norden, Hermongebirge, und er wird abgezapft. Und die Israelis waren so großzügig und haben es schon seit über vielen Jahrzehnten dem östlichen Nachbarland, das ist Jordanien, vertraglich zugesichert, so und so viel Millionen Hektoliter pro Jahr den Jordaniern zu geben, weil die Jordanier haben nicht das Wasser. Das Wasser rechts, ne, von euch gesehen, ist Wüste, Jordanien. Und das Wasser abzugeben, weil die Grenze zwischen Jordanien und Israel verläuft in der Flussmitte. Und am östlichen Ufer, da gibt es sehr viel Landwirtschaft und da verdient eben auch Jordanien sein Geld durch Exportieren in andere arabische Länder. Liest man nirgendwo, aber das Abkommen existiert schon seit Jahrzehnten. Es wäre jetzt natürlich noch wunderbar, wenn ich noch was über den Begriff der Wolkensäule sagen würde, oder Wolke mache ich jetzt nicht, spare ich mir ein. Und komme direkt quasi, ja, wie soll ich sagen, zurück an den Jordan nochmal und möchte an der Stelle einsteigen, wo quasi ein Stafettenwechsel stattfindet. Mose hat 40 Jahre lang diesen Job gemacht, sage ich mal hier so ein bisschen salopp. Es war manchmal auch bis dahin. Und sein Nachfolger, der war immer treu zu seiner Seite, auch in der Stiftshütte, hat vieles abgeguckt. In den Jahrzehnten hat er also Möglichkeiten gehabt, sich ein bisschen vorzubereiten, wenn er eines Tages mal, er war wesentlich jünger als Mose, den Stafettenlauf übernehmen würde. Also, Mose ist inzwischen gestorben. Ich möchte mich da einklinken, wo es einen neuen Mann gibt, einen neuen Mann im Volk Israel und da, wo der jetzt starten soll. Und viele von euch kennen ihn, er heißt ja Josua, heißt auf Deutsch. Oder von mir aus auf Griechisch oder Lateinisch, je nachdem, Us oder Os, heißt Jesus. Jesus. Hebräisch Jehoshua. Also Mose, obwohl Freund Gottes, war doch im tiefsten Grunde nur ein Knecht. Dem, und es kommt Paulus ins Spiel, Neuen Testament, sagt, 2. Korinther 3, Paulus sagt, der Mose hat den Todesdienst des Gesetzes, dem war das anvertraut. Dem Todesdienst des Gesetzes. Man schüttelt sich erstmal den Kopf. Und es ist von symbolischer Bedeutung, dass eben Mose nicht über den Todesfluss, den Jordan, Jordan heißt auf Deutsch, über den Jordan gehen, hat im deutschen Sprichwörtlichen einen etwas negativen Inhalt, sterben, Abschied nehmen, Todesfluss, ja, könnte man sagen, Jordan, Abstieg, es geht hinab. Also, dass Mose nicht in das Land der Verheißung einziehen durfte, wohl aber Josua, das war ein Bild, ein symbolisches Bild der Sohnschaft, Josua, ein Bild der Sohnschaft, Jesus, wie Mose ein Bild des Gesetzesdienstes oder der Knechtschaft ist. So die paulinische Auslegung. Also ein Blick hinter die Kulissen. Und Josua ist dann der Nachfolger des Mose geworden und als Josua ganz offiziell der Nachfolger Mose wurde, da finden wir einen ganz großartigen Text darüber in der Bibel, im Alten Testament, im ersten Kapitel des Buches, den uns Jan eben vorgelesen hat. Da war es ein völliger Neustart. Der Mann stand an einer entscheidenden Phase seines Lebens. Bitte stellt euch das einmal vor. Mose, das war ein Millionenvolk, das der Mann, der da geführt hat, erfolgreich, ja, geführt hat, 40 Jahre, das hat gut geklappt. Mose ist gestorben, Josua geht ins Rennen. Das ist eine völlig neue Situation. An dieser Stelle kommt nun Gott und gibt ihm eine enorm, finde ich, gute Starthilfe. Und solche Starthilfen, die brauchen wir immer wieder. Geschwister, gut, wir sind keine Josuas, okay, wir müssen auch kein Volk durch den Jordan führen. Das ist interessant, die Elberfelder gab eine andere Übersetzung wieder, nicht durch, sondern über den Jordan. Ich komme nachher noch darüber zu sprechen, also die sind nicht drüber geflogen oder sowas ähnliches, über den Jordan, sie sind trockenfußes durch den Jordan gegangen. Ich komme nachher noch mal dazu. Also wir brauchen sie immer wieder. Und wir müssen auch kein Volk durch den Jordan führen, ins gelobte Land. Wir müssen auch kein Jericho erobern und auch keine Städte schlagen und sonst was machen. Aber wir dürfen das übertragen. Im Neuen Testament heißt es einmal, kommt wieder Paulus ins Spiel, der sagt, dass alles, was im AT geschrieben ist, auch die vielen Beispielsgeschichten im AT, dass die einen Zweck besitzen. Was ist denn jetzt der Zweck? Was ist denn der Sinn? Was sagt da Paulus? Das gilt jetzt auch hier, gerade jetzt für uns in der Gemeinde. Hier, da, in unserem Raum. Ihr seid nicht hochmütig, wenn ihr sagt, das sind wir. Ja, kann ich nur nicken. Der Zweck sind wir. Nach 3300 Jahren. Das ist so. Der Sinn sind wir. Wir sind der Zielpunkt der Geschichten des AT. Ja? Also wenn wir das AT aufschlagen und darin etwas lesen, dann ist das da geschrieben für mich, sagt Paulus. Für uns ist das geschrieben. Wir sind die Zielgruppe. Wir sollen das lesen. Wir sollen das verstehen. Wir sollen daraus was lernen für unser persönliches Leben und für unsere Christusnachfolge. Also können wir auch aus Josua 1 lernen. Wir können vielleicht Starthilfen kriegen für dieselbe Situation, wo wir in ähnlicher Weise, übertragener Weise drin stecken mit unserem Leben. Also Starthilfe brauchen wir, ist klar. Starthilfe vielleicht zuallererst einmal für unser geistliches Leben ist. Und es gibt immer mal wieder Phasen in deinem Leben, wo du über eine Schwelle, das heißt den Eingang ins Rentnerdasein. Für einen ist das gar nicht so die erhoffte Situation, da muss erstmal einer fertig werden. Das ist vielleicht eine schwierige Stelle, wo du merkst, jetzt muss ich mich an bestimmten Stellen entscheiden, etwas zu tun, etwas zu lassen, etwas zu ändern. Ich denke, das kennt ihr. Und manchmal kann ein Jahresbeginn genauso eine Schwelle sein, wo du genau weißt, eigentlich müsste ich jetzt mal eine Entscheidung treffen. Eigentlich müsste ich in meinem Leben als Christ müsste ich etwas klären. Eigentlich weiß ich schon lange, was Christus von mir möchte, aber ich drücke mich. Aufschieberitis hat auch einen Vorausdruck. Müssen wir es nicht kennen. Aber davon sind wir alle mehr oder weniger betroffen, ja? Hier steht keiner und sitzt keiner, der nicht davon betroffen ist. Das kennen wir, das ist menschlich. Ich drücke mich drum herum und dann gibt es genau so einen Punkt wie heute Morgen, wo du Josua 1 hörst und merkst, jetzt spricht Gott mich an. Der Nachbar rechts kriegt nichts mit, der links auch nichts. Das ist so sensationell, göttlich, grandios. Also jetzt will Gott mich in meinem Leben etwas hineinsagen, was das sein kann? Fragezeichen. Es kann zum Beispiel sein, dass du schon lange weißt, dass eine bestimmte Verhaltensweise in deinem Leben nicht dem entspricht, was Gott von dir möchte. Kann es doch geben, ne? Dass es was ganz Bestimmtes bei dir gibt, wo du durch den Heiligen Geist ganz klar weißt. Du weißt es. Es ist mehr als nur ein Ahnen. Das will Jesus Christus in meinem Leben nicht haben. Das weißt du. Und dann macht dich Gott heute Morgen unruhig. Gut, sage ich. Sehr gut. Jan hat das auch erwähnt. Man wird unruhig, irritiert. Super. Klasse. Beim Gottesdienst wachrütteln. Gut, hat alles seine Grenzen natürlich, klar, ihr wisst auch, was ich meine. Appellieren, ach ja, gut. Nein, es muss tiefer gehen. Und also das will Jesus in meinem Leben nicht haben, dass ich da irgendwas weiß durch den Heiligen Geist und auf querschalte. Und dann macht dich Gott heute Morgen so unruhig auch darüber und sagt, das kannst du nicht weiter mit dir so herumschleppen. Schleppen, Last, Bürde, schwer, Rucksack. Das geht nicht. Da kümmert sich Gott dann liebevoll um dich. Das geht nicht so, Klaus Sieder. Kannst du nicht einfach weiter so, einfach so lassen. Das geht nicht. Du kannst nicht einfach einen bestimmten Bereich in deinem Leben aussparen und so tun, als ob es mich und meinen Willen dafür nicht gäbe, sagt der Herr. Also, du hast ihn als den Herrn deines Lebens angenommen. Überwiegende Mehrheit, nehme ich an, nickt ab. Hier, ja, schön. Und so ist es dann so, dass ich heute Morgen mehrere Hinweise beispielhaft geben kann, wie eine gute Starthilfe für das Umsetzen dieses Willens Gottes aussehen kann. Also was ist nun die Starthilfe hier für unseren Josua? Bleiben wir bei dem Beispiel. Das allererste, was dieser Mann erlebt, was so eine enorme Starthilfe ist, ist erstmal eine ganz normale, äußere, banale Lage, in der dieser Mann steht. Das kann auch schon Starthilfe sein. Wie was? Was passiert? Der eine ist gestorben, man braucht einen Nachfolger. Simpel, ne? Ja, nicht wahr, ist nichts Besonderes. Natürlich, die Stelle muss besetzt werden, auch klar. Man braucht für eine bestimmte Aufgabe wieder einen, dass man auch darüber spricht im Freundeskreis, dass man auch darüber spricht in der Familie, dass man darüber spricht in der Gemeinde. Wir sind ja in einer ähnlichen Situation zurzeit. Das kann eine Starthilfe sein. Gut, dass du weißt, ich bin ja nicht per Zufall hier, das hat ja einen Sinn, dass ich da bin, jetzt, heute Morgen, dass Christus dich ansprechen möchte und dich erreichen möchte, wo Gott gesagt hat, da möchte ich dich haben und da sollst du weiterdenken und da sollst du hin und das solltest du lassen. Das war mal die erste Hilfe, ganz banal, aber man muss es gedanklich realisieren und nicht als selbstverständlich hinnehmen. Das ist ja, wie gesagt, kein Zufall. Das war die erste Hilfe, die Josua erfahren hat. Bei dem ist jetzt nicht irgendwie ein Engel vom Himmel gefallen oder da hat er auch keine Vision gehabt, wie manch andere aus dem Alten Testament, sondern der hat ganz schlicht die Überlegung gehabt, dass Gott ihm sagte, du bist der Nachfolger von Mose. Nimm deinen Schreibtisch, das heißt eigentlich besser, seinen Schreibtisch und mach ihn zu deinem. Und dann geht's los. Und das war das Erste. Das Zweite, was dieser Mann erlebt hat, war, dass er ein intensives Gespräch mit Gott hatte. Das ist die Mitte dieses Kapitels 1, dass Josua ein intensives Gespräch mit Jahwe hatte, in dem Gott ihm begegnet ist. Kapitel 5 sogar tatsächlich körperlich begegnet ist. Das ist sowieso das Allerwichtigste. Und das Gespräch findet hier statt. Was erlebt dieser Josua im Gespräch? Was erlebst du? Was erlebe auch ich? Ich predige für mich hier auch. Mindestens genauso wie zu euch. Ja, das mal klargestellt. Alter schützt vor Torheit nicht. Und was erleben wir? Zuallererst erfährt Josua, dass Gott ihn beruft. Beruft. Du bist gemeint, du und wenn du heute Morgen hier bist, Gott hat jeden einen ganz persönlichen, individuellen Plan. Ja, du tust gut daran, wenn du das Optimum deines Lebens dir wünschst. Das Optimum des holistisch gesehen, ganzheitlich, also alles ist gemeint, sprach die geistliche Sphäre erst einmal an, dass du danach fragst, was hat Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde und der Retter aller Menschen, für eine Idee für mein Leben? Wozu ruft er mich? Ach, er hat mich gerufen. Ich habe gedacht, ich habe mich entschieden für ihn. Denkt an die beiden Seiten, die menschliche und die göttliche Seite. Immer beides berücksichtigen. Muss in Spannung bleiben. Was will er? Nicht, was ist toll und was machen dann die anderen? Das sollte ich mich dann auch orientieren an meine Zeitgenossen. Das erfährt man ganz zentral im Gottesgespräch. Da lenkt Gott einem die Gedanken, da bewegt einem ja das Herz, da gibt er einem die richtigen Impulse. Dieser Josua erfährt seine Berufung. Im Gespräch mit Gott, dass Gott ihm sagen kann, du, da geht's entlang. Und dann erfährt er eine ganz konkrete Beauftragung. Ist kein schlechter Auftrag. Der Auftrag lautet, Doppelpunkt, nimm das Millionenvolk, zieh über den Jordan, nimm Kanaan ein. Sehr kompakt, ne? Unmissverständlich. Wüsste eigentlich jeder von uns auch, was gemeint ist. Also recht schlicht, könnte man sagen. Könnte man vielleicht sagen, zieh los und erobere das gelobte Land, ist die Kurzversion. Das war der Auftrag, den Jordan zu überqueren. Er hatte ja die Erfahrung gemacht, der Josua, nicht wahr? Hatte er schon mal Erfahrung gemacht mit sowas? Josua war einer der wenigen, die durch das Rote Meer marschiert sind. Über 600.000 Männer. Ich rede nicht nur von dem männlichen Geschlecht. 40 Jahre später, über 20-Jährigen, sind noch wie viel übrig? 2. Wer war der andere? Kaleb. Waren die beiden Kundschafter. 2 Kundschafter von 12, die sagten, wunderbar, wir haben alles gesehen. Die Riesen, kein Problem für Gott. Die anderen sagten, Risiko viel zu groß. Deswegen auch die 40 Jahre in der Wüste. Die mussten erstmal sterben, bevor Gott mit einer neuen Generation weitermachte. Also alle anderen hatten keine Ahnung am Ostufer des Jordan, aber diese beiden wussten, wie man durchs Wasser marschiert. Die haben das schon einmal erlebt und jetzt standen sie wieder da, 40 Jahre später. Ein bisschen kleiner der Jordan, ja okay, aber immerhin, das ist ein Auftrag. Führe das Volk in dieses Land und nimm dieses Land ein. Für eine Minute kurze Fußnote, Land. Deswegen habe ich auch den Vers lesen lassen, der hat eigentlich nichts direkt zu tun mit der Beauftragung, denn der Vers 4, den Jan las, heißt, von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Ihr kennt ja diesen Spruch, ja, seit 2 Jahren. From the river to the sea. Den Rest erspare ich euch. Aber sage ich, hallo, das Land ist Gottes Land. Das ist sein Land, das ist nicht Israels Land. Er ist Israel, ist der Ausdruck. Gottes Land, der Besitzer, Eigentümer. Er gibt das nur als Lehen an sein Volk weiter. Also Westbank, Samaria, Juda, wir kennen ja die Diskussion zu Genüge. Und in Vers 4 sehen wir, haben eine geografische Karte, einen kleinen Ausschnitt einer speziellen göttlichen Karte, göttliche Maßstäbe. Da sind Namen drin, Libanon, selbstständiger Staat, kleiner Staat im Norden von Israel, Eres Israel. Ja, nicht Jordan, er ist from the river, hier ist der Euphrat im Osten. Und die Hethiter, muss man erstmal nachgucken, das wusste man jahrtausende lang nicht, wer die Hethiter sind. Da gab es archäologische Untersuchungen vor 200 Jahren. Hethiter sind Leute, die im heutigen Anatolien lebten, also Türkei würde man sagen. Also das ist jetzt mal so ganz kurz beschrieben hier, eigentlich ganz Syrien ist mit dabei, sag mal, Libanon ist mit dabei. Das ist noch Verheißung. Das ist noch nicht der Fall. Warum? Weil Josua hat auch nicht alles geschafft. Den Gaza-Strip hat er nicht eingenommen und Libanon hat er auch nicht eingenommen. Und genau da kriegen wir die Probleme her zurzeit, ne, aus dem Gaza-Strip. Hamas und im Norden Hisbollah. Es wird aber einmal sein, lest mal in aller Ruhe nach, heute Nachmittag, wenn es weiter schneien sollte, Hesekiel 47 und Hesekiel 48. Da werden sogar noch die Orte beschrieben, es ging bis nach Damaskus hoch. Wahnsinn. Das nur mal so als kleine Fußnote. Wow, würde man sagen. Ich würde sagen, God is thinking big. Bigger. biggest.
Ja.
Fußnote geschlossen. Also, komm zurück, ich denke, es gehört zum Grundprinzip Gottes, dass er uns vielfach eine Beauftragung gibt. Bei der Beauftragung waren wir ja gewesen, dass er uns eine Aufgabe, dass er uns immer wieder etwas zu etwas beruft, wo wir denken, ja, was denken wir denn meistens? Halleluja, danke, dass ich endlich diesen Auftrag kriege. Da habe ich schon lange gewartet. Nett formuliert, nicht immer. Nicht immer. Ja, also ich spreche ja von mir und ich denke, euch geht es auch nicht viel anders. Das ist eigentlich mindestens ein paar Schuhnummern zu groß. Das packe ich eigentlich gar nicht. Nein, dafür habe ich überhaupt nicht die Fähigkeiten, nebenbei gesagt. Ja? Und das kann ich gar nicht leisten. Geht ja auch nicht. Es geht in meine Kräfte. Da passe ich gar nicht rein. Das ist nicht meine Rolle. Das ist Gottes Motto. Das ist Gottes Motto, wenn er so beauftragt. Ist kein Versehen. Keine falsche Auswahl. Auch was Israel angeht. Wie sagt im 5. Mose, Kapitel 7, Vers 7, da sagt Gott, ich habe gewählt, nicht große Nationen, ich habe das kleinste Land, das kleinste Volk gewählt, das schwächste Volk, das ist Israel. Gottes Wahlprinzip ist ein ganz anderes als wir. Jesus hatte sich die Jünger ausgewählt, alle super Theologen und Geistliche, ja, alle standen zu ihm bis zum Schluss, alle unterm Kreuz. Der hat sich sogar den Verräter gewählt. Ich würde mir solche Leute nie als Angestellte auswählen und nie anstellen. Oder du? Nee, auch nicht. Keiner von uns. Das nur nebenbei mal. Gottes Auswahlprinzip ist ein ganz anderes, aber ist ein Schlüssel. Kann man viel verstehen. Dafür ein andermal mehr. Also, das ist Gottes Mutter. Das kommt immer wieder vor. Ja, dass Gott zu Dingen beauftragt, wo ich einfach und schlicht vorab sagen kann, du, ich bin überfordert. Das pack ich nicht. Lieber Gott, gib mir was anderes. Das kann ich gar nicht leisten. Das, was du da von mir willst, das kriege ich auch nicht hin. Und das hat einen wunderbaren Effekt. Das ist ein wunderbarer Effekt. Eine gottgewollte Wirkung. Gott will das. Nämlich, dass du nicht mehr auf dich selbst guckst und versuchst, es aus deinen eigenen Reserven und Potenzialen hinzukriegen und deine Ärmel mal hochzukrampeln und das eben so machen, wie es eben Gott will, sondern sagst, wenn du, Herr, es so willst, dass ich das tue, dass ich das lasse, dass ich mich dafür entscheide und ich schaffe das selber nicht, dann benötige ich dafür deine Hilfe mein ganzes Leben lang. Das ist ein wunderschöner Effekt, wenn ich dazu mich durchringen kann. Bei einem dauert es länger, beim anderen geht es schneller. Und deswegen haben die Beauftragung Gottes immer den Effekt, dass wir mit unserem Leben viel intensiver in die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus hineinwachsen. Ja, ich denke, die schon ein paar Jahre mit Christus gehen, haben das immer wieder auch erlebt, nämlich, dass sie immer wieder Beauftragungen erfahren, wo sie eigentlich sagen müssen, gut gemeint, aber das packe ich nicht. Das kann ich nicht. Und Gott, genau das von dir will. Und dich diese Überforderung dazu zwingt zu sagen, Herr, jetzt musst du mir helfen, das zu tun, was du willst und was ich nicht kann. Ich hoffe, dass ihr da mich versteht. Ich meine, ich rede nicht von dem Gottesbild als von einem Gottesbild, wie dass man sich Gott als Sklaventreiber mit einer Peitsche vorstellt. Ja. Das kann man, glaube ich, mir nicht unterstellen. Das ist nicht mein Gottesbild. Man könnte so konkludieren daraus, Schluss ziehen, aber Gott sieht das ganz anders. Also, wenn ihr da nicht reinkommt, dann habt ihr eine ganz große Schwierigkeit mit eurem Glauben, den ihr vielleicht schon lange habt. Aber irgendwo bleibt ihr in der Praxis stehen damit. Ihr wartet auf ein Erlebnis, vielleicht besondere Art. Das kommt aber nicht. Versteht ihr? Ich will euch den Zugang schaffen, damit ihr Freude im Glaubensleben habt, damit ihr den Profit habt, den Benefit, ja, genau. Es soll ja sich ja auch rentieren. Gott will ja, dass wir uns freuen. Dann freut er sich nämlich auch. Das ist die Wechselwirkung. Also, ich meine, dann wirst du nämlich immer wieder zurückschrecken. Oh, vor einer neuen Beauftragung. Oh, kommen meistens durch Umstände, vielfach auch durch Menschen an uns herangetragen. Dann wird es identifiziert mit diesen Menschen, zur Beauftragung, im Momentan, also emotional schnell. Dann wirst du aber auch keine neuen Erfahrungen machen mit Gott. Du machst keine neuen Erfahrungen mit dem Lobpreis singen. Machst du nicht. Das ist nur eine Finte, wenn das der Sinn sein soll. Die Erfahrungen gehen viel tiefer. Die Erfahrungen gehen so tief, dass sie nicht mehr verschwinden. Dass sie dich ein Leben lang begleiten. Dann wirst du nicht neu motiviert werden, auch weiter mit Gott voranzugehen. Und dadurch wirst du noch mutloser werden, mutloser. Wie viele depressive Geschwister gibt es? Wie eine Spirale, die nach unten geht. Es fing mal euphorisch an. Und dann kam das und das und das und das und das. Ich kann es nicht einordnen. Ich will es auch nicht einordnen. Aber Gott gibt dir den Schlüssel. Also Mose, nein, Josua, waren wir, erfährt im Gottesgespräch, dass er ihn beruft. Er sagt ihm, du, ich bin mit dir und ich lade dich ein, jetzt eben das ganze Land zu erobern. Das ganze Land liegt vor dir. Ich gebe es dir, nimm es in Besitz. Mir ist es sehr wichtig, diese Beschreibung, die hier Gott dem Josua gibt. Gott sagt zu Josua nicht, er sagt es nicht. Du, wenn du es geschafft hast, über den Jordan zu kommen mit deinen Leuten, mit deinem Millionenvolk, dann kriegst du erstmal ein paar Quadratkilometer. Aber das muss auch reichen. Wir wollen das nicht übertreiben, nicht wahr? Nimm dir erst ein paar Quadratkilometer, dann ist aber auch genug. Sondern Gott sagt zu Josua, bitte, wenn du rüberkommst, das gesamte Land Kanaan liegt dir zu Füßen. Nimm es. Nimm es einfach. Gott hat dein Leben nicht so konzipiert, dass er sagt, wie kann ich möglichst alles so eng machen für mich, für euch, dass du dir wie in einem kleinen Käfig vorkommst oder einem kleinen Streichholzschächtelchen, wohlbehütet, aber nein. Sondern Christus hat dein Leben so geplant, dass er sagt, hier, nimm es an, um das Land, das er dir zur Verfügung stellt, ist ein riesiges Gebiet. Was ist denn dein Gebiet? Was ist denn dein Land? Kanaan sicherlich nicht. Ja, ganz einfach, wir gehen nach innen. Wir gehen nach innen. Da ist noch viel unentdecktes, unbearbeitetes Land in uns. Dein Land, das Land deiner Persönlichkeit. Das Land deiner Beziehung, das Land deines Berufes, das Land deiner Gemeinde. Da kannst du deine gesamte Energie hineinlegen und sehen, wie Christus mit dir etwas tun kann und weiterkommt. Und Josua erhält nur eine Bedingung. Nur eine Bedingung. Du kannst das ganze Land einnehmen, aber eines bitte ich dich zu beachten, sagt Gott zu Josua. Eines bitte ich dich zu beachten. Nimm die Bibel. Als Leitschnur für dein Leben. Als Leitschnur oder Leitplanken, an denen du dich orientierst. Sie ist die entscheidende Leitschnur für dein Leben. Ja, das ist sie. Und so, das ist hier das, was Gott Josua im Gottesgespräch sagt. Er sagt ihm, ich will dich haben, ich gebe dir einen Auftrag, der viel zu groß ist, deswegen musst du zu mir kommen, um mich um Hilfe zu bitten. Ich gebe dir eine Befähigung, das ganze Land einzunehmen. Marschiere los und ich möchte dich bitten, dass du dich an das Wort hältst, das ich dir gegeben habe. Das sagte Gott zu Josua. Das sagt Gott auch zu dir und in auch in mein Leben hinein. Das erfährte Josua als Starthilfe im Gottesgespräch. Das war zweitens. Und was bedeutet er noch? Was bekommt er denn noch als Starthilfe? Wieder was Banales. Das konnte er nicht wissen. Aber das war auf seine, war eine Reaktion auf seine Entscheidung, dass er erste Schritte machte. Er wagte den ersten Schritt. Er steht auf und wagt einen Schritt. Er geht nämlich hinein in das Volk und sagt ihm: Geht durch das Lager, geht da durch, schafft euch Vorrat, denn nach 3 Tagen werdet ihr hier durch den Jordan gehen. Au, au, wer hätte denn das von euch gesagt? Mal ehrlich. Ihr seid alle ehrlich. Ich hätte es auch nicht gesagt. Das war nämlich echt gefährlich. Wir denken gleich Risikoabwägung. Schön und gut, ich bin der Nachfolger, aber ich muss ja auch ein bisschen vernünftig, Common Sense, ja, auch mal ein bisschen was abwägen. Der hat mir auch den Verstand gegeben. Das ist eine wunderbare Aussage. Der Aufschieber Ritis, ja. Klar, mit der Bibel kannst du ja alles begründen. Ne? Mehr oder weniger. Also, das war echt gefährlich. Ja, mit diesem Wort hatte der Mann sich ja, der hatte sich festgelegt. Ne? Das, vor Millionen Publikum hat er sich festgelegt. Jetzt konnte er nicht mehr zurück. Stellt euch vor, der würde nach 3 Tagen sagen, ach Leute, jetzt ist es mir doch ein bisschen zu heiß geworden. Das mit dem Jordan, und wer weiß, ob das klappt mit diesem Gott und ob das Wasser auch wirklich jetzt dann auch mal auseinandergeht. Ist ja schließlich schon 40 Jahre her damals mit dem Roten Meer. Und wir verschieben das Ganze, nee, bitte jetzt noch nicht. Also in der Woche? Oder heutzutage sagen wir, wir vertagen das und wir leiten das weiter in die Expertenkommissionen. Die gibt es auch im geistigen Bereich genauso wie im politischen Bereich. Keine Sorge. Das ist so überall Menschen. Hätte er nie machen können. Der wäre unten durch gewesen als Leiter. Indem der Mann hinsteht und sagt, packt eure Klamotten zusammen, schmiert eure Feschbarbrote, in 3 Tagen geht es los, wir ziehen durch den Jordan. Hat der Mann sich festgelegt, er konnte nicht mehr zurück. Der konnte nicht mehr zurück. Und ich sage euch, das ist eine blendende Starthilfe. Ganz, ganz entscheidende Starthilfe. Eine ganz, ganz wichtige Starthilfe, sich verbindlich festzulegen, zu sagen, das mache ich, das sage ich, dazu stehe ich und jetzt mache ich mich auf den Weg, sich bewusst festlegen. Sich bewusst festlegen. Das betrifft meine einmalige Entscheidung in Bezug auf Jesus Christus. Das läuft wie in jeder anderen Beziehung auch. Ich kann jeweils die Beziehung nur so intensiv führen, wie ich auch bereit bin, mich festzulegen. Und wenn ich immer so ein bisschen so in Hab-Acht-Stellung unterwegs bin in der Nachfolge, und immer noch ein bisschen zurückhalte, dann wird die Beziehung nie so intensiv werden, wie ich sie mir eigentlich wünschte. Das ist ein Geheimnis. Das gilt aber auch für dich, wenn du schon in der verbindlichen Nachfolge Christi bist, dass es immer wieder Zeichen und Situationen gibt und Zeiten, in denen du sagst, jetzt bin ich dran, jetzt mache ich es fest, jetzt steige ich ein. Wir alle haben ja schon mal live oder im TV Gleitflieger gesehen, ich finde das anerkennungswürdig, da in den Bergen, wie die da stehen, denn das Schrecklichste, wenn ich mir das so angucke, und das Schrecklichste für mich jedenfalls, könnte ich mir vorstellen, ist, wenn die da so stehen, dann runtergucken vom Berghang, so 1000 Meter abwärts und wissen, bist du schon mal im Allgäu? Hast du schon mal gemacht? Gut, dann kannst du ja mal, korrigiere mich. Wie viele Schritte sind das? 3, 4, 5, 10? Je nach Abhang, ne? Dann muss ich fliegen. Entweder ich fliege oder es geht schief. Ne? Ich muss nicht immer gleich so ein Bruch sein wie bei dir. Ich weiß, selbst wenn man einmal fliegt, dann ist okay. Ich weiß nicht, wenn ihr das schon mal so erlebt habt, wenn man dann fliegt, die Brise um die Nase und ganz alleine in den Lüften ist ein wunderschönes Erlebnis für uns Menschen, die so elementar der Schwerkraft verbunden sind. Aber das Schlimme sind die 3, 4, 5 Schritte. Sei es im Abgrund zu oder sei es in Richtung Wasser. Das Gleiche kann man ja auch über Wasser machen. Das finde ich noch schöner. 1, 2, 3. Huit, soll das Ding fliegen. Und genau darauf kommt es an. Genau darauf kommt es an, dass ich mir sage, jetzt stellt mich Christus dahin in den Parakleider meines Lebens und sagt mir, du, da geht's lang. Da geht's lang. Das möchte ich von dir. Das will ich dir schenken. So. So soll dein Leben aussehen. Vertrau mir. Was meint ihr? Das prägt. Das prägt von Mal zu Mal stärker. Also wagt diese 3 Schritte, die dich verbindlich festlegen, früher als man noch nicht in einem Rutsch über den großen Teich einfach so ohne Probleme fliegen konnte, gab es irgendwo in Zeiten der Propellermaschinen, gab es in der Mitte des Weges von Europa nach Amerika einen von den Piloten genau ausgerechneten Punkt. Dieser Punkt war das Resultat genauer Berechnung, ob ich nur vom Westen nach Osten, aus nach Westen und so weiter fliege. Bis zu diesem Punkt konnte man notfalls noch umkehren. Man konnte notfalls umkehren und nach Old Europe zurück, wenn man über diesen Punkt hinaus war, musste man durch. Denn der Sprit hätte für eine Rückkehr nicht mehr gereicht. Das war der Spezialbegriff Point of No Return. Der Punkt, wo man nicht mehr umdrehen kann. Der lag, wenn man irgendwie vom Osten her, also Europa startete, nach Westen, so jenseits der Azoren, sage ich mal ganz vorsichtig. Und viele von uns, die an Jesus Christus glauben, die fliegen, ihr erlaubt mir den Ausdruck, die fliegen beständig Return, Return, Return. Oh, was heißt das denn? Immer so kurz, bevor es spannend wird, drehen sie wieder ab und fliegen zurück. Ich kann ja Fehler machen, weiß ich was, und bin verantwortlich für das Flugzeug und das kostet viel. Ach, war eine gute Erfahrung mit Jesus und sind schon wieder zurück. Ah, war gut. Und landen wieder sicher im Heimathafen. Das sind die Return-Christen. Wieder eine gute Erfahrung bis zum Point of No Return, bis dahin, wo es nicht gefährlich wird, bis dahin, wo es nicht verbindlich wird, bis dahin, wo ich mich nicht festlegen muss, bis dahin, wo sich eigentlich nichts bei mir verändern muss. Das macht auf die Dauer schrecklich glücklich. Schrecklich unzufrieden, meine ich, Entschuldigung. Es macht schrecklich melancholisch. Ich bin doch in der Nachfolge, warum bin ich immer so oft traurig und grüble? Das macht auch schrecklich depressiv. Stichwort Burnout. Aber wie noch Christ? Also mal ein bisschen Stoff nachzudenken und mal die Entscheidung zu ändern. Ich spreche von mir. Bei mir kam das Erlebnis, als ich so 18, 19 war. Das kann ja nicht so weitergehen. So grau. Ein grauer Tag jagt er dem anderen. Und das war eine schnelle Entscheidung bei mir. Und deshalb möchte ich euch heute Morgen mit diesen Starthilfen ermutigen, quasi so ein Kick-Off geben. Ein Kick-Off. Ja? Nehmt ihn auf, über diesen Point of No Return hinwegzufliegen, zu sagen, Herr, ich verlasse mich auf dich. Ich weiß, was, ich komme jetzt gleich zum Schluss, was dran ist. Und jetzt steige ich ein. Jetzt steige ich ein. Dann bekommt dieser Mann noch Unterstützung. Das habe ich euch nicht vorlesen lassen. Die Unterstützung, die dieser Mann, Josua, bekommt, sieht so aus, dass in dem Augenblick, nicht früher, indem er die Anordnung für den Aufbruch gibt, das Volk aufsteht und sagt, sollen wir abstimmen, Josua, Demokratie, die Mehrheit stimmt dafür, die anderen dagegen. Nein. Nein. Josua Wie wir dem Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch jetzt dir gehorsam sein. Und sei getrost und unverzagt, wir machen mit. Das heißt, in dem Moment, wo Josua gehorsam ist und einen Schritt wagt, erlebt er noch eine Unterstützung. Vielleicht habt ihr das auch schon mal mitbekommen. Das ist wie so ein Echo. Kommen noch andere dazu, die ihm sagen, das ist richtig, dass du dies getan hast, und helfen ihm bei seiner Aufgabe und helfen ihm, dass er Rückenwind erhält für seinen Paraglider und tatsächlich abheben kann ins gelobte Land und seinen Weg geht. Wie gesagt, ich komme zum Schluss. Was ist mir wichtig für dich an diesem Morgen, für uns alle hier? Mir ist für dich wichtig, wenn du noch nicht wiedergeboren bist, vielleicht an der Schwelle stehst dazu, schon seit längerer Zeit, und noch keine verbindliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, da ist ja für mich wichtig, dass wenn du genug über Jesus Christus weißt, deswegen bist du ja auch hier, deswegen auch die Angebote in der Gemeinde, unter anderem auch, um was es da eigentlich geht. Nämlich um eine lebensverändernde Beziehung, dass Jesus Christus der Herr deines Lebens wird und du Kind des Vaters im Himmel wirst. Wenn du das weißt und eigentlich willst, dass du dann heute Morgen den Mut fasst, über den Point of No Return hinüberzugehen und zu sagen, ich hebe ab. Jetzt steige ich ein, ich lege mich jetzt definitiv fest. Und mir ist wichtig für dich, wenn du mit mir in Jesus Christus glaubst schon, wenn du diesen Schritt schon getan hast, dass dir klar ist, dass es immer wieder in unserem Leben Schwellen gibt, ja, wo Gott uns durch seinen Heiligen Geist uns schon lange etwas gesagt hat und möchte, dass wir an ganz bestimmten Stellen eine Entscheidung treffen. Das mache ich jetzt verbindlich für mich fest. Vielleicht nehme ich einen anderen dazu, zu dem ich Vertrauen habe. Und ich sage das im persönlichen Gebet, meinem Gott, oder wie auch das, wie der nächste Schritt auch immer aussehen mag, aber ich gehe einen Schritt, hinter dem ich nicht mehr zurück kann. Nie mehr. Wisst ihr, was Gott dem Josua gesagt hat? Einen Vers, den viele von uns auswendig zitieren können. Das war dein 9. Vers. Sei tapfer und entschlossen, lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du gehst. Amen. Wir wollen noch zusammen beten, Herr Jesus Christus. Wir wollen dir ganz herzlich danken für das Wort, das wir übertragen dürfen an jeder in seine Lage. Und wir brauchen dich nicht nur, wenn die Wolkensäule da ist, sondern besonders dann, wenn es nachts ist, dass du hineinleuchtest mit deiner Helligkeit in unsere Nächte, in unsere Verzagtheit, in unsere Tränen. Auch das benötigen wir. Und wir wissen, dass du immer der gleiche Gott bist und bleiben wirst, der einen führt hinein in die Kraft, hinein in die Dynamik oder auch führt in die Stille und in die Tiefe, manchmal auch in die ganz zarte Abhängigkeit, wo kein Mensch Notiz nimmt, nur du. Herr, und wie du uns auch führen magst in diesem neuen Jahr, Herr, wir freuen uns und danken dir, dass es immer deine Führung ist. Immer deine Führung. Segne uns, wenn wir jetzt wieder auseinandergehen. Wir preisen dich und beten dich an, den Anfänger und Vollender aller Dinge. Amen.